ist Radio Rally. Radio Rally.
Ihr hört heute Radio Rally Nummer 11.
In der heutigen Sendung hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit der Hamburger Stadtreinigung.
Lotta von den Papageien hat ein eigenes Stück geschrieben. Bei uns könnt ihr es hören.
Unsere Schulsprecher erzählen euch Neuigkeiten über den Schulkiosk.
Natürlich hört ihr auch wieder neue Rallye-Witze.
Die Geckos haben ein Theaterstück erfunden.
Melody hat den Schreibwettbewerb der 5. und 6. gewonnen. Hört hier ihre Geschichte.
Beginnen und enden wird unsere Sendung aber mit den neuesten Folgen der Geheimnisse der Rallye.
Liebe Schuldetektive, ich habe euch in mein Büro heute gebeten, weil heute Nacht in die Schule eingebrochen wurde. Aber es wurde nichts gestohlen. Sehr merkwürdig. Stattdessen habe ich einen Brief auf meinem Schreibtisch gefunden.
Nein, Herr Sauerwein, den Brief haben wir Ihnen dahin gelegt. Und voll spannend, der kommt aus der Wüste.
Dieser Brief hier kommt aus der Wüste?
Das ist nicht der Brief, den wir Ihnen dahin gelegt haben.
Kein Absender. Geheimnisvoll.
Herr Sauerwein, machen Sie ihn doch mal auf.
Ja, wir wollen wissen, was drinsteht.
Hiermit ordnet die Behörde an, dass in ihrem Schulgarten ab sofort Tierfutter angebaut werden muss. Hochachtungsvoll, der Chef.
Schauen Sie mal, Herr Sauerwein, das ist ja alles mit Bleistift und Schreibschrift geschrieben. Sind die Computer in der Behörde alle kaputt?
Die haben Schulleiter mit A am Ende geschrieben.
Und Chef mit SCH.
Dieser Brief kommt niemals von der Behörde.
Aber von wem dann?
Wer kann denn ein Interesse daran haben, dass wir Tierfutter im Schulgarten anbauen?
Na, jemand, der Tiere hat.
Und wohl ziemlich viele. Ich google das mal. Hier steht etwas von einem Fleischfabrikanten Franz Popel.
Ja, genau. Von dem habe ich neulich was in der Zeitung gelesen. Der hat sich richtig geärgert, dass seine Maschinen im Amazonas kaputt gemacht wurden.
Vielleicht sollten wir Maya mal fragen, was im Amazonas genau passiert ist.
Das war die 15. Folge der Geheimnisse der Rallye.
Und denkt dran, schickt uns eure Ideen auf radio.rallye@derallye.de.
Die Geckos haben ein Theaterstück geschrieben.
Es heißt Who is the Star? Hört hier ein paar Ausschnitte.
Er hat in jedem Himmel so viel Farbe reingedreht und überhaupt die ganzen Bäume völlig gaga in 3D und ich sehe Affen.
Wir sind die Klasse Geckos und haben dieses Jahr ein eigenes Theaterstück auf die Beine gestellt.
In unserem Theaterstück geht es um eine Castingshow.
Es ist eine tolle Show, aber es geht nicht immer mit rechten Dingen zu.
You are cool and so funky. You've got the groove of a monkey.
Die ganzen Affen tanzen Disco und sie gehen so tierisch ab. Am Himmel rosa, rote Wolken, sag mal, bin ich wirklich wach, denn ich seh Affen.
You are cool and so funky. You've got the groove of a monkey.
Ich bin voll aufgeregt.
Ich auch.
Ihr müsst doch nicht aufgeregt sein. Wir haben die anderen noch eben.
Psst.
We are the Teletubbies and we are here in this show. This is so cool, because we are here. Yeah.
Ich spiele in diesem Stück den Kameramann.
Ich bin bei der Band die coolen Socken, die rocken.
Ich bin bei der Band Cheergang. Komm, Girlies!
Wir sind die Teletubbies und wir sind gut. Wieso rede ich Deutsch? Yeah!
Ich bin das Jurymitglied Hans-Peter Jürgen.
Unser Stück heißt übrigens
Who is the Star?
1, 2, 3, 4. We are the Teletubbies and we are here in this show.
Ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das kannst du hier doch jetzt nicht bringen.
Und wenn das hier nur ein Traum ist, dann will ich nie mehr zurück. Das ist alles so schön bunt hier, so viel Farbe bringt mir Glück, ich tanze mit Affen.
Unsere Partnergruppe hat dort das Stück Martha und die grünen Bohnen aufgeführt. Stellt euch vor, jeden Dienstagabend muss Martha grüne Bohnen essen. Ihre Eltern achten nämlich sehr auf gesunde Ernährung. Doch die grünen Bohnen sind viel schlimmer als gedacht.
Ihr seid ja unsere Partnerklasse. Habt ihr schon eine Idee, was wir am Mittwoch aufführen?
Ja. Ist irgendwas mit Star.
Ihr wart gerade auf der Bühne. Wer seid ihr eigentlich?
Also, ich bin die Mutter aus der 3E der Luise-Schröder-Schule.
Wie seid ihr auf die Idee mit den grünen Bohnen gekommen?
Also, wir hatten ein Buch, das hat Johnny mitgebracht, das war auf Englisch und da ging es halt um das Theaterstück und da meinte unser Lehrer, dass wir das im Thalia aufführen könnten.
Hattet ihr viel Lampenfieber?
Also, die meisten waren sehr aufgeregt.
War das eure erste Aufführung?
Also, im Thalia-Theater ja, aber es war bei mir die zweite Aufführung. Weil die erste war eine Ballettaufführung für die Eltern.
Wie seid ihr auf die tolle Musik gekommen?
Wir haben erst die Stücke ohne Musik gemacht und dann die Musik dazu ausgesucht.
Vielen Dank für das Interview.
Das Schulsprecherteam unserer Schule hat ein neues Projekt gestartet.
Es handelt sich um den Schulkiosk.
Und wir haben unsere Schulsprecher zu diesem Thema interviewt.
Anton, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen?
Wir wussten natürlich, wir haben ja schon gemerkt, dass es ein Anliegen vieler Schüler ist, dass die einen Schulkiosk wollen. Und wenn wir halt dann Schulsprecher sind, probieren wir das umzusetzen.
Eugene, wie lange plant ihr das Projekt schon?
Etwas mehr als anderthalb Jahre.
Elias, wie soll dieser Kiosk eigentlich aussehen?
Der Schulkiosk wird eine Art Bollerwagen, in dem das Essen drin ist und man das mit Klappen öffnen kann und abschließen.
Ist der Wagen schon fertig?
Nein.
Wo wird denn der Wagen eigentlich stehen?
Wir hatten geplant, dass er vielleicht unter dem Dach vor der Turnhalle oder woanders, wo es dann vielleicht schon überdacht ist, stehen wird.
Was für Sachen wollt ihr da verkaufen?
Brot, Brötchen, Knabberzeug, Obst und Gemüse und Riegel.
Werden die Waren genauso viel kosten wie in jedem anderen Kiosk?
Wahrscheinlich nicht, vielleicht ein paar Cent mehr, dass wir da noch Einnahmen für andere Projekte haben.
Wer stellt sich da eigentlich hin und verkauft die Sachen?
Vorerst wir und später wird es dann so ein Dienst, so wie das Müllsammeln oder so wahrscheinlich. Ist aber noch nicht genau geplant.
Zu welchen Uhrzeiten soll der Kiosk geöffnet werden?
Vermutlich immer in der ersten Pause und dann noch in manchen Mittagsfreizeiten oder freitags vielleicht auch noch in der zweiten Pause.
Produziert der Kiosk nicht einfach zusätzlichen Müll?
Naja, so Gebäck und Brot und so produziert eigentlich keinen zusätzlichen Müll.
Was passiert mit dem Geld, das ihr dort verdient?
Das wird dann in andere Projekte, wie beispielsweise die Schülerzeitung, gesteckt.
Wie seid ihr an das Geld zur Finanzierung dieses Projekts gekommen?
Wir haben am Adventsfest Spenden gesammelt mit Keksen, ja.
Vielen Dank für das Interview.
Lotta von den Papageien hat ein Stück geschrieben.
Das könnt ihr heute hier hören.
Hallo Lotta, du hast ein eigenes Stück für Klavier geschrieben. Wie bist du darauf gekommen?
Ich wollte mal ein eigenes Lied schreiben auf dem Klavier. Und dann habe ich angefangen mit meiner Klavierlehrerin und sie hat mir ein bisschen geholfen. Und dann habe ich so Stück für Stück weiter gemacht. Und am Ende brauchte ich einen Namen und ich wusste nicht, wie ich es nennen soll. Und dann hat es mich an einen Traum erinnert und deswegen heißt es Dream.
Wie lange spielst du denn schon Klavier?
Ich spiele ungefähr seit 5 Jahren Klavier.
Was habt ihr mit dem Klavierstück bei den Papageien noch vor?
Also wir schreiben einen Text, der ist jetzt mittlerweile auch schon fast fertig und wir machen noch Instrumente und so und daraus machen wir dann ein Musikvideo.
Lotta, vielen Dank für das Interview.
Thank you.
Melody ist die Gewinnerin des diesjährigen Schreibwettbewerbs der 5. und 6. Klassen. Ihre Geschichte heißt Momente, die das Leben verändern.
Es war einer der heißesten Nächte, als es geschah. Die Luft war stickig und der Boden trocken. Als Giraffe war ich das größte Tier in Südafrika und konnte so als erstes sehen, wenn Gefahr in Verzug war. Es musste schon fast der nächste Tag sein. Zunächst hörte ich nur ein Rascheln, doch dann nahm ich einen Geruch wahr. Ich erwachte aus meinem kleinen Döschen. Ein Taschenlampenkegel fiel auf mich. Ich zog den Kopf ein und setzte mich langsam in Bewegung. Angst kam in mir hoch. Menschen, böse Menschen, dachte ich panisch. Ich gab einen Laut von mir, der sollte die anderen Tiere warnen. Ich hörte ein Zischen. Ein Pfeil flog nur haarscharf an mir vorbei. Ich lief noch schneller. Ich musste mich verstecken. Doch da sah ich den Pfeil schon auf mich zusausen. Ich probierte noch auszuweichen, doch da traf mich ein Pfeil mitten in mein Bein. Ich sank auf die Knie. Ich probierte wieder aufzustehen. Doch das machte es noch schlimmer. Mit einem lauten Geräusch fielen nun auch mein Hals und Kopf auf den Boden. Jetzt ist es vorbei, dachte ich. Und im gleichen Moment schlossen sich meine großen Giraffenaugen. Ich wurde zu einem Auto geschleppt und in einen riesen Anhänger gepackt. Das Letzte, was ich mitbekam, war das Geräusch einer schweren Tür, die zufiel. Dann umgab mich Dunkelheit. Mir war kalt, als ich aufwachte. Ich stand auf und fiel direkt wieder auf die Knie. Der Anhänger wackelte. Oben war eine große Klappe, die jetzt geöffnet war. Ich versuchte erneut auf die Beine zu kommen und diesmal klappte es. Ich streckte meinen Kopf aus der Klappe und eine leichte Brise kam mir entgegen. Ich atmete einmal tief ein und wieder aus. Wo war ich hier bloß? Eine Zeit lang ging es genauso weiter. Wir kamen an vielen Feldern vorbei, bis der Wagen irgendwann endlich zum Stehen kam. Wir fuhren durch ein großes Tor, worauf eine goldene Messingschrift prangte. Zoo. Die Worte blieben mir im Hals stecken. Ich konnte mich noch genau erinnern, wie meine Eltern mir die schlimmsten Geschichten über den Zoo erzählt hatten, wie gemein die Tiere dort waren und wie alleine man sich dort fühlte. Ich wurde von einem lauten Quietschen aus den Gedanken gerissen. Die Tür war aufgegangen. Ein Mann mit einem beigen Oberteil und einem Betäubungsgewehr stand dort. Er hatte lange braune Haare, die ihm fettig die Schulter herunterhingen. Er kam zu mir in den Wagen, das Betäubungsgewehr immer noch auf mich gerichtet. »Warum bist du denn schon wach?«, fragte er mit fiesem Unterton in der Stimme. Doch da war noch etwas, was er in seiner Hand hielt. Es sah klein und gefährlich aus. Er stellte sich hinter mich und richtete das Ding auf mich. Ein Ruck, gemischt von einem brennenden Schmerz, durchzog meinen Körper. Aus Reflex machte ich einen Satz nach vorne und war auch schon draußen. Ich wollte gerade wegrennen. Da wurde auch schon ein Tor hinter mir geschlossen und ich war gefangen. Diese Worte, gefangen, ließen mich erschüttern. Es machte mich traurig. Ich lief ein paar Schritte weiter, um meine Umgebung zu erkunden. Da waren auch schon ein paar andere Giraffen. Ich ging verunsichert auf sie zu. Ich war immer noch etwas schwach. Die Giraffen beäugten mich mit einer Miene, die ich nicht ganz deuten konnte. Meine Knie zitterten. Zitterten sie etwa vor Angst? Oder vor Stress? Ich wusste es nicht. Ich knickte mit dem Fuß weg. Huch, entfuhr es mir. Die Giraffen lachten böse. Wer sagt denn heutzutage noch Huch, du Huch, sagte eine. Alle Giraffen lachten. Beschämt sah ich zu Boden. Geh weg, du Huch! Wir wollen dich hier nicht haben, Huch! Dummes Huch! Schrien sie mir hinterher. Die Stimmen wurden leiser. Das lag daran, dass ich rannte. Aber ich kam nicht weit, denn ich lief geradewegs auf einen Zaun zu. Im letzten Moment konnte ich bremsen. Ich lief ein Stück weiter und kauerte mich in eine Ecke, soweit es für eine Giraffe möglich ist. Dort saß ich nun und bemitleidete mich selber. Ich wollte nach Hause, aber ich wusste auch, dass es fast nicht möglich war, aus einem Zoo auszubrechen. Ich hörte immer wieder die Stimmen in meinem Kopf. Geh weg, wir wollen dich hier nicht haben. Geh weg, du Huch. Eine Träne rollte mir die Wange herunter. Da hörte ich plötzlich eine Stimme. Giraffe? Stille. Hier gibt es etwas zu essen. Hier gibt es etwas zu essen, sagte die Stimme erneut. Sie klang freundlich und sanft. Vorsichtig setzte ich mich in Bewegung. Da fiel mein Blick auf einen Mann. Ich hätte ihn fast übersehen. Er hielt mir einen Eimer hin. Ich bog meinen langen Hals nach unten, bis meine Lippen auf den Eimer trafen. Mir stieg der Duft von frischem Obst und Gemüse in die Nase. Ich biss in ein paar knackige Möhren. Ich hatte solchen Hunger. Nach dem Essen wollte ich schlafen, doch etwas hielt mich davon ab. Ich stellte meine Ohren auf. Vorsichtig lief ich dorthin, wo das Geräusch herkam, und lugte um die Ecke. Tatsächlich standen dort zwei Giraffen und tuschelten leise miteinander. Hast du schon gehört? Wir haben einen Neuling. Huch soll er heißen. Richtig dumm, oder? Wer heißt denn so? Erwiderte die andere Stimme. Scheint echt ein Dummkopf zu sein. Traurig ging ich zurück und stellte mich auf den trockenen Boden. Dicke Tränen rannen mir die Wange hinunter. Auf einmal fühlte ich mich so klein. Ich wollte zurück zu meiner Familie. Ich dachte noch viel darüber nach, bis mir schließlich meine Augen zufielen. In der Nacht wurde ich von etwas geweckt. Ich schreckte hoch und sah mich um. Es lag ein Geruch von Feuer in der Luft. Verwundert ging ich ein paar Schritte. Schon von etwas weiter weg sah ich es. Ich bekam einen Riesenschreck. Ein großer alter Baum stand in unserem Gehege in Flammen. Schnell stieß ich ein lautes Geräusch aus, was für Menschen nicht hörbar war. Sofort kamen alle Giraffen an. Sie sagten, du hast uns alle geweckt, du dummes Huch. Doch dann erblickten sie den Baum. Feuer, schrien sie. Ich rannte weg. Die Stimmen wurden immer leiser. Verzweifelt trat ich gegen das eiserne Tor. Ich musste hier raus, bevor das Feuer auf den Boden überging. Doch mit jedem Tritt schmerzte mein Fuß mehr und mehr. Voller Angst rannte ich zu den anderen zurück. Das Feuer war noch nicht auf dem Boden. Doch die anderen waren weg. Ich spürte meinen Herzschlag im Kopf. Panik kam in mir hoch. Ich rannte durch das Gehege. Nirgends fand ich sie. Doch hinter dem Tor sah ich den Kopf einer Giraffe. Sie waren in Sicherheit? Jemand musste ihnen das Tor geöffnet haben. Aber ich, was war mit mir? Dort stand ich nun, der brennende Baum hinter mir. Ich blickte nach hinten und bekam einen Schreck. Das Feuer war auf dem Boden. Eine einzige Schweißperle rann mir das Gesicht hinab. Mir wurde ganz heiß. Das Feuer trieb mich in die Enge. Zwischen mir und dem Feuer war nur noch ein Baum. Doch dann war da etwas, oder eher gesagt jemand am Tor. Ich sah es nur schwach durch die Flammen, doch ich sah ihn. Er öffnete mir das Tor. Jetzt musste es ganz schnell gehen. Ich musste durch das Feuer rennen, um zum Tor zu kommen. Ich nahm einmal tief Luft. Dann rannte ich. Es fühlte sich an, als ob ich auf 1000 Stecknadeln gleichzeitig treten würde. Ich kniff kurz die Augen zusammen, um den Schmerz aushalten zu können. Für einen Bruchteil einer Sekunde fühlte sich alles an wie ein doofer Albtraum. Doch dann zum ersten Mal wirklich realisierte ich, dass das alles traurige Realität war. Mit meiner letzten Kraft schleppte ich meinen Körper hinter das Tor. Dann knickten meine Beine weg und mit einem lauten Rums fiel nun auch mein restlicher Körper auf den Boden. Laute Sirenen ertönten. Ein Feuerwehrmann stürmte an mir vorbei. Ein Arzt kam auf mich zu. Ich schloss meine Augen und ließ alles über mich geschehen. Ich wusste nicht genau, was er tat, doch er schien mir einen Verband umzulegen. Vorsichtig knickte ich mein Bein, dann stand ich mit einem Ruck auf. Ich sah an mir hinab, mehrere Brandwunden bildeten sich dort ab. Langsam geleitete der Arzt mich zu einem Auto mit einem Anhänger. Es war genau wie gestern, er scheuchte mich in den Wagen. Das Dach war geöffnet, ich atmete einmal ganz tief ein. Dann ging es auch schon los. Die ganze Fahrt hatte ich schreckliche Angst. Wo bringt er mich hin? In einen anderen Zoo, zu den doofen anderen Giraffen? Auf einmal fühlte ich mich so allein. Das Gefühl hatte ich eigentlich noch nie gespürt. Allein sein, das kannte ich gar nicht. Ich hatte immer Freunde und Familie zu Hause gehabt. Bei dem Wort Zuhause stoch es in meinem Herzen. Zuhause, das hatte ich seit 2 Tagen nicht mehr und werde ich wahrscheinlich auch nie wieder zurückbekommen. Ich schluchzte. Ich hatte Heimweh. Sie sperren mich hier ein und nehmen mir nicht nur meine Familie und Freunde weg, sondern auch meine Freiheit. Wütend trat mein Fuß auf die Tür ein. Da hielt das Auto plötzlich an. Er öffnete die Tür. Ich war frei. Ich konnte einfach weglaufen. Das tat ich auch. Ich wollte gerade wegrennen, da hörte ich eine vertraute Stimme hinter mir. Huch, warte! Oh nein, nur 5 Giraffen nannten mich so. Das waren die doofen Giraffen aus dem Zoo. Ich beschloss, einfach weiterzurennen, doch sie kamen mir hinterher. Huch, bitte bleib stehen. Ich bremste und drehte mich um, doch ich sah nicht in hasserfüllte Gesichter, die mich sonst im Zoo so gemein angeguckt hatten. Sogar im Gegenteil, eine Giraffe trat vor. Falls ihr mich wieder ärgern wollt, setzte ich an. Doch sie unterbrachen mich. Es tut uns leid, Huch. Verdutzt sah ich sie an. Es tut euch leid, wiederholte ich. Sie nickten beschämt. Du hast uns vor dem Feuer gerettet, Huch. Ohne dich wären wir tot. Wir stehen tief in deiner Schuld. Ich konnte es kaum fassen. Die Entschuldigung klang sogar ernst. Kannst du uns nochmal verzeihen? Wo wir hier im Nationalpark sind, sehen wir uns ja wahrscheinlich eh öfters. Nationalpark? Was ist das? Fragte ich. Das ist ein riesiges Gebiet, wo viele Tiere zusammenleben. Ich lächelte und sagte, ich nehme eure Entschuldigung an. Danke, Huch. Dürfen wir dich trotzdem weiter Huch nennen? Ich zögerte kurz, doch dann nickte ich. Von nun an hieß ich Huch und ich fand es gar nicht schlimm.
Hört nun den zweiten Teil des Interviews mit der Hamburger Stadtreinigung.
Wird die Stadtreinigung ihre Autos auf elektrisch umstellen?
Also die Stadtreinigung will den gesamten Fuhrpark, also alle Fahrzeuge auf Elektromobilität umstellen oder auch Wasserstoffbetrieb. Wir haben damit auch schon begonnen. Die meisten Dienstfahrzeuge im Angestelltenbereich, also Kleinfahrzeuge, sind bereits auf Elektromobilität umgestellt. Wir haben jetzt neue große Kehrmaschinen, voll elektrisch, auch Müllwagen haben wir schon voll elektrisch. Also es wird kommen, dass der gesamte Fuhrpark der Stadtreinigung elektrisch unterwegs ist.
Wie viel Müll produziert Eimsbüttel, also Hamburg, eigentlich so?
Also die Fahrzeuge, die hier in Eimsbüttel von der Straßenreinigung unterwegs sind, die zuständig sind für die Gehwegreinigung, für die Papierkorbleerung, bringen in der Regel pro Tag 5 bis 750 Kilogramm Müll, Papierkorbkehricht, mit auf den Betriebsplatz. Der wird verwogen. Also es sind wirklich 500 bis 700 Kilo pro Tag, die wir reinbringen. Aus Eimsbüttel.
Also in Hamburg kommen pro Jahr ungefähr 1 Million Tonnen Abfälle zusammen. 1 Million Tonnen, wenn ihr euch mal überlegt, so ein Elefant bei Hagenbeck, den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, der wiegt nur 5 Tonnen. Und der ganze Abfall von Hamburg pro Jahr wiegt 1 Million Tonnen. So viel ist das.
Wie viel Müll wird eigentlich wiederverwertet?
Also da kommt es natürlich auf den Müll an. Wenn man gut trennt zu Hause, ist die Chance, dass man das wiederverwenden kann, sehr gut. Wenn ihr zum Beispiel was in die Papiertonne schmeißt oder in den Papiercontainer, 100% Wiederverwertung. Wenn ihr was in die Biotonne schmeißt, 100% Wiederverwertung. Wenn ihr was in die gelbe Tonne schmeißt, dann sind das so um die 50% Wiederverwertung. Und wenn ihr was in den Restmüll schmeißt, dann kommt es darauf an, was man unter Verwertung versteht. Also das, was man mit Papier und Bio macht, geht da nicht. Da wäre das 0%. Aber wir machen da eben Wärme draus. Und aus dieser Wärme, da speisen wir die Wärme ins Fernwärmenetz. Also wenn es bei euch kuschelig warm in der Wohnung ist, dann liegt das zum Teil auch am Müll, der verbrannt wird, weil wir das in dieses Fernwärmenetz geben. Und wenn ihr auf den Recyclinghof geht, da kommt es dann auch immer drauf an, was das alles ist. Aber so im Schnitt auf einem Recyclinghof haben wir so 70-75% Wiederverwertung. Also das heißt, aus den Dingen, die ihr da abgebt, lassen wir andere Dinge machen. Wir sammeln immer nur, wir geben es dann an Leute, die sich damit auskennen. Und die machen dann da andere Sachen draus. Also wenn ihr zum Beispiel ein neues Auto kauft, eure Eltern kaufen sich ein neues Auto, dann ist das oft ganz leise, der Motor. Das liegt an der Dämmung auf der Kühlerhaube. Und das ist in der Regel aus Müll gemacht. Das ist einfach, dieses Dämmmaterial ist in der Regel aus Müll. Würde zum Beispiel ein Autohersteller nie zugeben, dass er da Müll verbaut im Auto, ist aber so.
Wie lange gibt es eigentlich schon die Stadtreinigung?
Also die Stadtreinigung in der Rechtsform wie jetzt, die gibt es eigentlich erst seit 27 Jahren. Aber es gab natürlich Vorgänger. Also die haben zum Beispiel 1896 hier die erste Müllverbrennungsanlage auf dem europäischen Kontinent hier in Hamburg gebaut. Und das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass da was organisiert gewesen sein muss. Also eigentlich ist das so, im 1700 ungefähr gab es die ersten Überlegungen, dass man zumindest zweimal pro Jahr rausfährt an jeden Punkt der Stadt. Die war damals natürlich noch deutlich kleiner. Und zumindest mal die Plätze vom Müll befreit. Der Müll damals war, das ist jetzt wirklich eklig, der bestand hauptsächlich aus Kot. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute hatten gar keine Toiletten, wie ihr das heute habt, sondern die haben in so Pötte gemacht. Und die Pötte, da wurde einfach das Fenster aufgemacht und dann wurde das auf die Straße geschüttet. Und zweimal im Jahr nur kam da die Stadtreinigung und hat diesen ganzen Modder wieder aufgeschaufelt. Das war keine beliebte Tätigkeit, deswegen hat man dafür Sträflinge eingesetzt. Oder ja, sonst wie das als Strafe vor Gericht sozusagen wurde man dann zu sowas verurteilt.
Boah, wie kann man eigentlich Müll vermeiden?
Also Müll vermeiden ist gar nicht so schwer. Wenn man was Neues braucht, dann würde ich mir erstmal die Sache angucken, wo man denkt, da brauche ich jetzt was Neues für und mich wirklich fragen, ist das wirklich schon so kaputt, dass ich es nicht mehr benutzen kann? Und wenn das noch zu benutzen ist und nur vielleicht ein bisschen oller, so, dann benutze ich es halt noch ein bisschen länger. Und je länger man Sachen nutzt, desto weniger kauft man neu und damit vermeidet man Abfall. Wenn es aber nun doch etwas Neues sein soll, ich sage jetzt mal ein Handy zum Beispiel, ja, das soll jetzt doch ein neues Handy sein, dann kann man sich überlegen, wenn das alte noch läuft, ob man noch jemanden kennt, der das vielleicht braucht. Der kleine Bruder, die kleine Schwester, vielleicht so. So. Und dann wirft man das Handy eben nicht auf den Müll, sondern es wird dann so lange benutzt, wenn man dieses Prinzip so anbringt, bis es wirklich kaputt ist. Und wenn man dann noch dieses kaputte Handy nicht einfach wegwirft, sondern irgendwo abgibt, wo man den Elektroschrott noch da rausholen kann und aus diesem Schrott neue Handys machen kann, umso besser. Und so ist das eigentlich mit ganz, ganz vielen Dingen. Zum Beispiel Klamotten. Wenn ihr immer guckt, was die anderen für top-stylische Sachen haben, dann werdet ihr immer neue Sachen kaufen. Wenn ihr aber guckt, ob ihr euch wohlfühlt in den Klamotten, die ihr gerade habt, dann werdet ihr vielleicht erkennen, dass es echt cool ist in der Hose oder in dem Hoodie, den ihr da gerade anhabt. Und dann tragt ihr ihn vielleicht auch deutlich länger und das bedeutet Abfallvermeidung.
Zwischendurch nun ein paar Rallye-Witze. Was ist grün und guckt durch ein Schlüsselloch? Ein Spionat.
Was ist weiß und rollt einen Berg hoch? Eine Lawine mit Heimweh.
Was steckt in der Erde und stinkt? Eine Furzel.
Was hüpft über die Wiese und raucht?
Ein Kaminchen.
Drei Kühe stehen auf einer Weide. Die erste sagt Mu, die zweite sagt Mu, 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 Mu. Daraufhin erschießt die dritte die zweite, fragt die erste Kuh die dritte. Wieso hast du das getan? Sagt die dritte, sie wusste zu viel.
Fritzchens Mutter sagte zu Fritzchen, Fritzchen, weißt du, wo das Sieb ist? Sagt Fritzchen, ich hab's weggeworfen. Da waren zu viele Löcher dran.
Was essen Roboter im Kino? Computerchips.
Ging Fritzchen und ein Pinguin die Straße hinunter. War da ein Polizist. Der sagte, bringen Sie den Pinguin sofort zum Zoo. Am nächsten Tag gingen sie wieder die Straße hinunter. War da wieder der Polizist. Ich dachte, Sie hätten den Pinguin zum Zoo gebracht. Ja, habe ich auch. Und jetzt gehen wir zum Kino.
Jetzt hört ihr den dritten und letzten Teil des Interviews mit der Hamburger Stadtreinigung.
Was für Aufgaben hat die Stadtreinigung eigentlich noch so?
Also die Stadtreinigung Hamburg hat noch weitere Aufgaben als die Müllentsorgung, ganz klar. Wir sind in der Stadt Hamburg komplett zuständig für den Winterdienst. Also wir sorgen auch nachts dafür, wenn es schneit, wenn es glatt ist, dass alle heil zur Arbeit kommen, heil zur Schule kommen. Da sind wir mit reichlich Kollegen unterwegs, die mit Streufahrzeugen wirklich die gesamte Nacht unterwegs sind. Fahrbahn, wichtige Fahrbahn, Busspuren komplett von Schnee und Eis befreien. Des Weiteren Sperrmüllabfuhr. Müllabfuhr hatten wir eben schon gesagt. Also das ist ein sehr, sehr breites Feld, was die Stadtreinigung Hamburg abdeckt.
Also wir haben zusammen mit unseren Tochterfirmen ungefähr 4000 Leute bei uns beschäftigt. Und das geht dann wirklich vom Geschäftsführer ganz oben bis zum Müllmann, zur Müllfrau, zur Reinigerin, Recyclinghöfe und so. 4000 Leute, die eigentlich ja 5 Tage die Woche mindestens für Sauberkeit und Entsorgung sich kümmern.
Meine Eltern haben mir erzählt, dass man früher den Sperrmüll an die Straße stellen konnte. Warum geht das nicht mehr?
Also Sperrmüll gab es früher monatlich als Straßensammlung, später dann nur noch vierteljährlich. Und es wurde eigentlich von Mal zu Mal schlimmer, weil was rausgestellt wurde, war nicht nur Sperrmüll, sondern immer mehr auch Problemstoffe, Farbeimer, Lacke, Chemiebaukästen, alles, was wirklich auch giftigen Kram enthält. Und nicht nur das, die Leute, die sich dann auch dann bedient haben an diesen Haufen, wurden auch immer mehr. Und das Verhalten hatte sich geändert. Früher hatte man geguckt, kann man da was gebrauchen? Und hat sich dann vielleicht 1-2 Sachen da rausgeholt. Und zum Schluss war es aber so, dass man wirklich diese Haufen komplett auseinandergeflattert hat. Völlig egal, wo das Zeug dann gelegen hat, ob die Eimer umgekippt sind oder so. Und letztlich hat man dann am Morgen, wenn die Müller, also das hat man abends rausgestellt und morgens, wenn dann die Sperrmüllabfuhr kam, hatte sie erstmal das Gefühl, wieso Sperrmüll? Ich denke, also was hier rumliegt, ist nur zur Hälfte Sperrmüll. Und es lag über die gesamte Straße verbreitet. Also teilweise konnten die Autos dann noch nicht mal mehr über die Straße fahren. So schlimm haben die Leute da gewütet. Und deswegen haben wir gedacht, das muss man irgendwie ein bisschen das muss man so in so eine Form bringen, in so was Geregeltes. Und deswegen haben wir eben die Recyclinghöfe in Hamburg alle aufgestellt. Da gibt es jetzt 12 Stück von. Und wir haben die Sperrmüllabfuhr auf Bestellung erfunden sozusagen. Und ja, das kostet was. Aber dafür holen wir es eben auch aus dem Keller oder vom Dachboden oder aus der Wohnung. Man muss dann also auch selber gar nicht mehr tätig werden. Das ist insbesondere für ältere Leute, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich viel, viel besser.
Für manchen Müll muss man Gebühren bezahlen. Ist das auch bei Grünabfällen immer noch so?
Also das war tatsächlich so, dass man bis vor 2 Jahren für Grünabfälle noch Geld bezahlen musste. Allerdings kostete da ein ganzer Kubikmeter nur 1 Euro und der zweite auch. Der zweite war dann frei dann irgendwann und jetzt seit 2021 kostet das gar nichts mehr. Also Grünabfälle kannst du abgeben, ohne da einen Cent für zu bezahlen, genauso wie auch alle anderen Problemstoffe. Es gibt eigentlich nur ganz, ganz wenige Gegenstände, für die man noch was bezahlen muss auf dem Recyclinghof. Hat uns super Spaß gemacht. Also wenn ihr mal wieder sowas habt, wir kommen dann auch gerne wieder.
Und zum Schluss der heutigen Sendung hört nun den 16. Teil der Geheimnisse der Rallye. Und was hat Maya erzählt?
Also Maya hat mir gesagt, dass sie im Amazonas die Maschinen geschrottet haben.
Diese Maschinen gehörten doch diesem komischen Franz Popel.
Da vorne ist es. Meinst du wirklich, das ist seine Villa? Na klar, das ist bestimmt seine Villa. Aber so hohe Mauern meint ihr, wir kommen darüber. Womöglich hat er Hunde oder einen Elektrozaun.
Los, komm, wir gehen rüber.
Ein Glück, dass wir die Würstchen mit dem Schlafmittel besorgt haben.
Guck mal, hier ist überall Fahnen vom FC Warzenschwein 04.
Das muss er sein.
Wen meinst du?
Na, den Kerl hinter dem Fenster dort.
Der sieht ja eklig aus.
Hört ihr auch dieses Geräusch?
Das kommt doch aus der Garage. Habt ihr auch das Gefühl, dass es hier irgendwie wärmer ist?
Schau mal, die Garage ist auf. Da steht ein MBW, neuestes Modell, voll krass.
Die dickste Kiste, die es gibt.
Und warum läuft die ganze Zeit im Standgas?
Schaut mal, hier liegen viele Briefe.
Und da ist einer von einer gewissen Susanne Platten.
Da gehört doch die Firma MBW.
Was hat die denn mit dem Popel zu tun?
Das ist ja der Brief aus Sauerwallen.
Stimmt, den wir ihn auf dem Schreibtisch gelegt hatten.
Wie kommt Popel an diesen Brief?
Da muss er der Einbrecher gewesen sein.
Ihr hörtet die 16. Folge der Geheimnisse der Rallye.
Und denkt dran, schickt uns eure Ideen
auf radio.rally@derally.de.
Die 17. und 18. Folge hört in der kommenden Sendung, die im nächsten Schuljahr ausgestrahlt wird.
Das war's für heute. Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer.